Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Rölke am Mikrofon einen schönen guten Abend. Die Wahlen in Europa, was bedeuten sie für die Kulturszene? Welche Folgen haben sie für Künstler und Wissenschaftler? Gleich dazu ein Gespräch mit Katarzyna Wielgas-Kolimowska. Die Polin ist Referentin in der Kulturabteilung des Goethe-Instituts in München. Dann hören wir von dem Satiriker Jan Böhmermann, der einen Auftritt in Weimar hatte, und von dem belgischen Choreografenstar Sidi Larbi Cherkaoui. Er hat in München an der Staatsoper Glucks Oper Alcest inszeniert. Die Europawahlen sind jetzt auch ein Thema bei uns hier in Fazit Europa. Das bedeutet ja nicht nur Politik, Mandate, Koalition, Machtverteilung. Europa bedeutet selbstverständlich auch Kultur, bedeutet Bildung und Wissenschaft jenseits von nationalen Grenzen. Am Telefon begrüße ich nun in Paris Katarzyna Wielgas-Kolimowska. Sie ist Referentin der Kulturabteilung des Goethe-Instituts in München. Frau Wielgas-Kolimowska, guten Abend.
Guten Abend aus Paris.
Eine Polin, die in München arbeitet, am heutigen Wahltag in Paris ist, das ist gelebtes Europa. Wie haben Sie denn diesen Tag in der französischen Hauptstadt erlebt?
Also ich habe gerade den Wahlabend mit meiner besten Freundin, auch aus Polen, die schon 14 Jahre hier in Paris lebt, mir angeschaut. Und die Stimmung war sehr aufgeheizt natürlich. Der Sieg von Marie Le Pen und das, was Macron geschafft hat, also über 20%, das ist natürlich auch sehr heiß diskutiert heute gewesen, auch im Studio in Paris. Unter den Freunden von mir.
Marine Le Pen in Frankreich stärkste Kraft, die Lega in Italien von Salvini stärkste Kraft, die Peace in Polen stärkste Kraft geworden. Ist das ein Schock für Sie?
Nein, das ist ja kein Schock für mich. Ich habe das schon einmal, wie gesagt, in Polen erlebt. Das war damals ein Schock, 2015. Was aber, glaube ich, wichtig ist und positiv zu vermerken, sind zum Beispiel 13% für Les Verts, für die Grünen hier in Frankreich. Diese Partei hatte noch vor ein paar Wochen, die lag ja bei 6%. Ich glaube, es gibt eine gewisse grüne Welle in Europa. Ich würde es wirklich nicht so schwarz sehen.
Sie haben mal in unserem Programm, und das ist noch gar nicht lange her, gesagt, es gebe in Europa, nicht nur in Polen, den Versuch, der Kultur einen Maulkorb zu verpassen. Zitat, ich glaube, da führen wir einen richtigen Kulturkampf. Frau Wielgas-Kolimowska, in welchem Stadium befindet sich denn dieser Kampf jetzt nach dieser Wahl?
Ich bin keine Politikwissenschaftlerin, das wissen Sie. Also ich beobachte das Ganze natürlich, diese ganze Entwicklung aus dieser kulturellen Perspektive. Was ich interessant fand, war ein Interview mit Steve Bannon in der neuen Zürcher Zeitung. Und da hat er ganz klar gesagt, jetzt hat sich einfach die Lage völlig verändert. Jetzt spricht man nicht von Polexit oder Frexit oder Dexit. Jetzt wollen die einfach, die Rechtspopulisten wollen das Europäische Parlament blockieren und Brüssel, das hat er gesagt, werde zu Stalingrad. Also ich glaube, das ist eine gewisse Kampfansage von Bannon. Das ist ja nicht nur Bannon natürlich, das wird ja getragen von diesen populistischen Parteien. Und zwar war Kultur per se kein Thema in dieser Kampagne. Aber ich finde, der Kulturbegriff war ein Thema. Also das ist eine gewisse Auseinandersetzung mit den freiheitlichen Werten beziehungsweise eine Bekämpfung der freiheitlichen Werte. Und Kultur steht ja für diese Freiheit und für diese Werte. Deswegen wird das auch so umstritten. Und es gibt ja Versuche, einfach diesen Begriff umzuformulieren.
Die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller hat in der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben, überall in Osteuropa stehe der Prozess der Demokratisierung still, Grundrechte würden erstickt. Sehen Sie das ähnlich düster?
Also vor allem, ich weiß nicht, ob sie nur über Osteuropa gesprochen hat. Es ist tatsächlich ein Phänomen, das ist ja kein europäisches oder osteuropäisches Phänomen. Das sieht man auch in den USA. Also ich würde es wirklich nicht eingrenzen hier auf Osteuropa. Was Hertha Müller auch in diesem Interview sagt, ist ja, also sie bezieht sich sehr klar auf die Sprache und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also es gibt eine Verrohung der Sprache und es gibt eine Art von Besetzung der Sprache durch die Rechtspopulisten. Und ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, dass zum Beispiel in dieser Strache-Affäre im Grunde ging es um Medien. Also es gibt ja einen Schwerpunkt und heißt einfach eine Zeitung zu übernehmen. Und Medien und die Sprache spielen gerade jetzt eine große Rolle. Und ich glaube, diese Sprache wird auch eine große Rolle im neuen europäischen Parlament spielen. Es ist die Frage, ob das, was Bannon sagt, ob diese Blockade, die im Europäischen Parlament stattfinden wird, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, von den Rechtspopulisten, ob die es auch schaffen, einfach diese Sprache noch stärker, also präsenter zu machen. Und das ist jetzt, glaube ich, die Aufgabe der Kultur und der Kulturschaffenden, also und auch vor allem den Medien, sich gegen diese Sprache irgendwie zu positionieren und auch eine andere Art von Narrativen anzubieten.
Lassen Sie uns noch kurz über Polen sprechen. Seit Oktober 2015 regiert ja dort die nationalkonservative PiS. Sie ist offenbar ja jetzt auch stärkste Kraft nach den Wahlen, nach den Europawahlen. Wir haben ja oft in unserem Programm darüber berichtet, wie massiv die Regierung in die Kulturpolitik eingreift, Geschichtspolitik betreibt. Wie haben denn die polnischen Wähler auf diese Diskussion reagiert? Und vor kurzem gab es ja auch ganz viele Debatten über die Rolle der Kirche zum Beispiel.
Also ich glaube, das Wichtige ist auch, dass einfach, also the bigger picture, also das volle Bild einfach zu sehen. Und das wäre auch, dass wenn man die neue Oppositionspartei Wiosna mit der Bürgerkoalition, die jetzt 39% erzielt hat und Wiosna hat 6%, also die sind ja immer noch die Mehrheit. Das zusammengezählt, die sind die freiheitlichen Parteien in Polen Mehrheit. Natürlich hat die PiS-Partei mit 43% gewonnen und das ist ganz klar, das ist ein Sieg, die werden im Europäischen Parlament vertreten werden und das auch stark. Und um das einfach klar zu sagen, also das ist das, was die PiS-Partei in Polen mit der Kultur macht, das ist ja eine gewisse Umwandlung der Kultur, der Institutionen und eine neue Ausrichtung der Institutionen. Und das ist genau diese nationale Sprache, die sie einführen. Und ich glaube, die wird ja auch im Europäischen Parlament sehr stark vertreten sein.
Die Europawahlen. Katarzyna Wielgas-Kolimowska war das, Referentin der Kulturabteilung des Goethe-Instituts. Danke, Frau Wielgas-Kolimowska, und einen Gruß nach Paris. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank und schönen Abend noch.
Er ist je nach Anforderung mal zynisch, eitel oder selbstgefällig, besserwisserisch oder nervig, witzig oder blöd oder genial und immer voller Fantasie, der Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann. Bekannt geworden ist er durch seine Late-Night-Show Neo Magazin Royal. Unlängst war er in den Schlagzeilen, weil er gegen Österreich und die Österreicher vom Leder zog. Heute nun war der gebürtige Bremer, nein, er war nicht in seiner Heimatstadt, um die krachende Niederlage der SPD zu kommentieren, sondern in Weimar. Im Nationaltheater. Wie engagiert ihr euch? Das war der Titel der Veranstaltung, von der uns nun Nadja Baschek berichten wird. Hallo, schönen guten Abend, Frau Baschek.
Hallo, guten Abend.
Das Thema der Runde, also Engagement in der Demokratie. Zu Gast waren drei Aktivisten. Wie engagieren die sich denn? Wie gehen die gegen Rechtspopulismus vor?
Also es gibt ganz unterschiedliche Taktiken, die man da eigentlich erkennen kann. Da ist zum einen Jill-Marie Bamberger, die Spontane, könnte man sagen, eine Schülerin kurz vorm Abschluss aus Bielefeld, die im März in Buchenwald war und die Gedenkstätte besichtigt hat und kurze Zeit später zu Hause in Bielefeld Zeugin einer Demo von Rechtspopulisten wurde. Und da hat sie das Gefühl überkommen, dass sie da irgendwie was gegen sagen muss. Dann ist sie auf die Bühne gestürmt, hat das Mikrofon an sich genommen und einfach beherzt drauf losgeredet. Das war so ihr Engagement. Ja, für die Demokratie und gegen den Rechtspopulismus. Eine ganz andere Taktik, könnte man sagen, hat Max Reschke, der sich schon seit längerem engagiert in seiner Heimatstadt Apolda, und zwar ganz aktiv gegen Rechtsrockkonzerte, die da regelmäßig stattfinden. Max Reschke ist ein junger Bio-Imker, außerdem auch Mitglied bei den Grünen, und der organisiert das eben als Aktivist. Und dann war da eben noch Ben Salomo, jüdischer Rapper, der sich aus eigener Betroffenheit gegen Antisemitismus vor allem einsetzt und dagegen wehrt. Da hat er auch immer wieder Beispiele erzählt jetzt in der Diskussion. Also er ist schon, als er als kleines Kind eben aus Israel nach Deutschland kam, immer wieder mit Antisemitismus konfrontiert worden und auch vor allem in der Hip-Hop-Szene. Da hat er dann das erzählt.
Die Leute gingen dann wirklich, haben Hetze gegen mich gemacht in den sozialen Netzwerken oder halt einfach wirklich hinter den Kulissen, geht da nicht mehr hin. Das ist eine Judenveranstaltung. Ben Salomo, der beutet nur die Szene aus.
Also Ben Salomo, der Rapper, hat eben eine wöchentliche Veranstaltung gehabt, ein YouTube-Format auch, das Rap am Mittwoch heißt und das er mittlerweile aber nicht mehr führt, eben wegen diesem Antisemitismus in der Szene.
Sie haben jetzt, Frau Baschek, Ben Salomo, Gilles-Marie Bamberger und Max Reschke genannt. Wie hat denn Jan Böhmermann, der, ja, wie soll ich sagen, der Moderator, der Hausherr oder der, ja, der Chef des Abends, wie hat der durch den Abend geführt?
Also man muss dazu sagen, dass Jan Böhmermann zwar eingeladen hatte und dass es also diese Veranstaltung in der Kooperation auch mit der Gedenkstätte Buchenwald lief jetzt im Theater hier, aber es wurde vermutlich spontan noch ein Moderator hinzugefügt, und zwar Thomas Bille war das, freischaffender Journalist, der durch den Abend im Endeffekt geführt hat, und so rutschte Jan Böhmermann dann doch mehr in die Rolle eines Gastes, was auch ganz interessant war, mal zu sehen. Eben nicht der große Fernsehmoderator, sondern heute eher, naja, nicht zurückhaltend, aber aus seiner persönlichen Erfahrung dann erzählend. Und Jan Böhmermann kennen wir als Satiriker und man könnte ihn vielleicht als Aktivist bezeichnen, aber ob er ein solcher ist oder wie man das wird, das findet er dann doch auch ein bisschen schwierig.
Und das Interessante ist, und wo ich mich immer frage, wie das so weit kommen konnte, ist, warum man sich auf einmal in dieser Rolle wiederfindet. Also keiner von uns hat sich das, glaube ich, ausgesucht. Ich weiß nicht, ob das, du sagst auch, du wurdest da hingezogen auf die Bühne. Und das ist wie so eine, wie der Kopf wollte eigentlich nicht, aber da waren die Füße schon über die Absperrung. Es ist nicht, ich würde auch sagen, es fühlt sich nicht an wie was, was man bewusst macht.
So viel zum Thema Aktivismus von Jan Böhmermann und Aktivismus als solcher. Aktivismus hat ja heute Abend einen großen Stellenwert eingenommen. Auch die Frage, wann ist man ein Aktivist? Muss man sich politisch engagieren? Muss man einer Partei beitreten? Und im Endeffekt war es dann immer, also waren sich die Gäste eigentlich ziemlich einig, dass man etwas tun müsste oder sollte, aber nicht zwangsläufig zum Beispiel in eine Partei eintreten muss.
Um 19 Uhr ist die Veranstaltung losgegangen. Da gab es schon die ersten Prognosen zur Europawahl, Hochrechnung zur Wahl in Bremen. Hat denn Böhmermann darauf reagiert? Ist vielleicht auch das Stichwort Österreich gefallen? Vielleicht das Stichwort Heinz-Christian Strache?
Also dieses Stichwort, ja, das fiel am Anfang ganz kurz. Da hat der Moderator versucht, ein Statement von Jan Böhmermann dazu zu bekommen, wie er in den Fall verstrickt ist. Aber Jan Böhmermann ist ganz galant ausgewichen, ist da gar nicht drauf eingegangen. Man hat einfach gemerkt, er will diese Frage jetzt nicht beantworten, obwohl der Moderator auch am Ende des Gesprächs nochmal nachgehakt hatte. Also da war nichts rauszubekommen. Deswegen gibt's in dem Fall jetzt nichts Neues. Aber zum Thema EU-Wahl, ja, da wurde kurz drauf eingegangen. Es wurde auf eine Eilmeldung angespielt, und zwar, dann ging es vor allem auch um die Jugend und die Wahlergebnisse der jüngeren Leute, der Erstwähler. Da sind ja die Grünen stärkste Partei geworden, also laut dieser Eilmeldung. Und ja, da wurde eben drüber spekuliert, wie das sein kann und dass die vielleicht auch neue identitätsstiftende Konzepte finden, auf jeden Fall die Jugend mittlerweile ansprechen.
Diese Veranstaltung im Nationaltheater in Weimar, Frau Baschek, war da Jan Böhmermann unter seinesgleichen? Also ist er da auf ein studentisches Milieu getroffen?
Ja, ich glaube, das könnte man schon sagen. Gerade am Ende, nach dem offiziellen Gesprächspart, als dann das die Fragen auch ans Publikum gingen, hat sich doch herauskristallisiert, dass da viele, also wirklich noch sehr junge Leute, teilweise 17, 19, 20 Jahre alt, Fragen gestellt haben oder sich geäußert haben und auch aus ihren eigenen aktivistischen Erfahrungen, die geteilt haben mit den anderen Leuten, mit dem Publikum. Also es war schon, ich würde sagen, durchmischtes Publikum. Man hatte Jüngere und Ältere dabei, aber der überwiegende Großteil der Menschen war doch wahrscheinlich ein jüngeres, studentisches Publikum und auch politisch interessiert.
Wie engagiert ihr euch? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Diese Frage hat der Satiriker Jan Böhmermann mit drei Aktivistinnen in Weimar im Nationaltheater diskutiert. Nadja Baschek hat zugehört, hat uns davon berichtet. Frau Baschek, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Hans Traxler, so könnte man sagen, ist der letzte Überlebende der Titanic. Das Satire-Magazin wurde von der legendären Fünferbande um die neue Frankfurter Schule gegründet. Seine Kollegen Robert Gernhardt, F.W. Bernstein, F.K. Wächter und Chlodwig Poth. Traxler hat am vergangenen Dienstag seinen 90. Geburtstag gefeiert. Seit heute zeigt das Karikatura-Museum in Frankfurt am Main eine Ausstellung mit 345 Werken aus 5 Jahrzehnten. Rudolf Schmitz über den Meister der ambitionierten Feder und der liebevoll sanften Ironie.
Die Zoologen, so lesen wir, rätseln noch immer, wie der Aal sich fortpflanzt. Hans Traxler weiß die Antwort. Zwei Aale liegen miteinander im Bett, der eine zieht mit dem Maul an der Schnur der Bettlampe. Sie machen einfach das Licht aus, erklärt uns der Karikaturist. Viele Probleme, so Hans Traxler, sind gar keine. Andererseits zeigen seine in der Karikatura ausgebreiteten Bildergedichte, dass das Leben oft aus verpassten Chancen besteht. In der Geschichte »Der Zeichner im Urlaub« beispielsweise heißt es, schön wäre es jetzt zu kopulieren, der Zeichner muss noch kolorieren. Doch selbst wenn es bei Traxler mal schlüpfrig wird, herrscht doch immer eine durchgängig menschenfreundliche Stimmung.
Ich versuch's immer auf die höfliche und freundliche Art und ich hab's auch, das muss ich sagen, eigentlich immer mit sehr netten Menschen zu tun. Im Verlagsgewerbe sind es ja meistens Damen und da herrscht ein sehr netter Ton.
Mit seiner Verlegerin schmiedet Hans Traxler noch allerhand Projekte. Für die nächsten 2 Jahre sind 4 Bücher geplant. Gerade sind seine Kindheitserinnerungen herausgekommen unter dem schönen Titel »Mama, warum bin ich kein Huhn?« und die daraus gezeigten 33 Illustrationen nebst Texten, ausgelegt in Glasvitrinen, sind der Höhepunkt dieser Retrospektive voller komischer Glanzlichter. Schon als Kind, so erfährt man hier, hatte Hans Traxler genialische Züge. Andere Kindsköpfe allerdings zogen an ihm vorbei.
Als Einjähriger soll ich ohne Anleitung hunderte Male das immer gleiche Motiv gezeichnet und zum Teil ausgemalt haben, das ich auf Befragen Klofenster nannte. Was ich damals nicht wusste, im fernen Amsterdam kam zur gleichen Zeit der Maler Piet Mondrian zu ganz ähnlichen Bildformeln, mit denen er weltberühmt und steinreich wurde.
Auf jeden Fall spürte Hans Traxler, der in einem böhmischen Dorf auf einem Bauernhof aufwuchs, früh seine Berufung. Schon in kurzen Hosen warf er philosophisch-existenzialistische Fragen auf wie »Mama, warum bin ich kein Huhn?« und sah klaren Auges seinen Berufsweg vor sich.
Ja, ich wollte schon immer Karikaturist werden, nicht? Ich habe meinen ersten Comic mit 4 Jahren gezeichnet. Das war eine Geschichte von 3 Bären, die auf einer Dressine durch die Landschaft fahren und dann wird es sehr heiß und dann steigen sie aus, holen sich große Blätter und bauen so ein Häuschen um sich rum. Und diesen Strip, den habe ich zur Zeitung erklärt und habe sie an meinen älteren Bruder Fritz verkauft für 20 Heller damals. Das weiß ich noch.
Natürlich zeigt das Frankfurter Karikaturamuseum auch jene mit leichter Hand gezeichneten Karikaturen, mit denen sich Hans Traxler für die Zeitschrift Titanic in die Politik einmischte. Er war dafür verantwortlich, dass Helmut Kohl in den frühen Jahren seiner Kanzlerschaft als Birne bekannt wurde. Er entwarf Papst Paul VI. Als kleinen Giftzwerg mit großer Nase und flatterigen Fledermausohren.
Eine Figur, die mich reizt, mich mit ihr zu befassen, die muss schon etwas Besonderes sein. Das darf kein Allerweltstyp sein, keiner von diesen glatten Politikern. Diese Figuren, wie zum Beispiel der Papst Paul VI., der Pillenpaul, der hatte ganz bizarre Auftritte. Das Gleiche kann ich auch von Helmut Kohl sagen.
Als sich Traxler in den späten 80er Jahren von der aktuellen politischen Satire verabschiedete, um für die Magazine von Zeit, FAZ und Süddeutscher Zeitung zu zeichnen, kultivierte er seinen feinen, schwerelosen Strich und seine sorgfältigen Kolorierungen. Und wenn er sich einmal erholen wollte von den unzähligen Büchern, die er gleichzeitig verfasste, dann schulterte er die Staffelei, nahm den Malkasten und zog in die Natur.
Wenn man stundenlang wandert erstmal bis zum Motiv und sich in der freien Natur aufhält, und ganz bei sich ist und es gibt keinen Pointenzwang und es gibt keinen Reimzwang wie bei den Bildergedichten, sondern nur mich und das Motiv, das ist eigentlich nicht zu toppen.
Das Karikaturamuseum zeigt eine Auswahl dieser Landschaftsgemälde, in denen sich Hans Traxler mit den ganz Großen der Kunstgeschichte misst. Bei den Klippen von Etretat zum Beispiel mit Claude Monet. Und da kann man nur sagen, Hut ab. Wie im Übrigen vor dieser ganzen wundervoll leichten und bezaubernden Ausstellung.
Rudolf Schmitz über die Ausstellung Hans Traxler zum 90. im Karikaturamuseum in Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Rade Jan Jusewitsch.
Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse hat in der Frankfurter Paulskirche den Ludwig-Börne-Preis erhalten. Der alleinige Preisrichter, der Autor und Verleger des Rowohlt-Verlags, Florian Iljes, lobte die Zeitzeugenschaft Menasses.
Eva Menasse lässt sich nicht bestechen von nichts, weder vom schnell gedruckten Geld namens Aufmerksamkeit noch von der alten Währung des Moralins. Eva Menasse lehrt uns, dass es mutiger und moderner sein kann, immer wieder sich selbst und die Wirklichkeit zu befragen, anstatt so zu tun, als hätte man eine Antwort. Und genau dafür gebührt ihr ganz fraglos der Ludwig-Börne-Preis.
Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird jährlich von der Ludwig-Börne-Stiftung für herausragende Essays, Kritik und Reportagen vergeben. Der russisch-amerikanische Dichter Eugene Ostashevsky und seine Übersetzerinnen Monika Rink und Uljana Wolf haben den Internationalen Poesiepreis der Stadt Münster erhalten. Der mit insgesamt 15.500 Euro dotierte Preis wurde für den Gedichtband »Der Pirat, der von Pi den Wert nicht kennt« verliehen. Die Jury lobte die Sprachakrobatik und den Formenreichtum Ostashevskys, der vom Kinderlied über das Traktat und die Ballade bis zu Hip-Hop und Rap alles beherrsche. Die Übersetzerinnen Monika Rink und Uljana Wolf, selbst Trägerinnen bedeutender Literaturpreise, hätten dem sprachspielerischen Parforce-Ritt Ostashevskys mit einem Höchstmaß an Geist und Witz die Tore der deutschen Sprache geöffnet. Die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller zeigt sich besorgt über den Zustand der Demokratie in Osteuropa. Ob in Tschechien, Polen, Ungarn oder Rumänien, überall würden schrittweise die europäischen Grundrechte erstickt, beklagte Müller in einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Demokratisierung stehe still oder werde sogar ausgehebelt, die öffentlichen Medien würden kontrolliert und die Korruption greife um sich. Die alte Nomenklatura habe sich wieder etabliert und die Verhältnisse würden zurückgedreht. In Österreich habe sich in der Affäre um die FPÖ gezeigt, wie größenwahnsinnig und korruptionssüchtig die Nationalisten sind, so Müller. Wie in Osteuropa betrieben auch sie die Zerstörung der Demokratie.
Es ist ein oft wiederkehrendes Motiv in der Operngeschichte, Frauen, die sich für Männer opfern, die den Tod suchen, um einen anderen, einen Mann zu erlösen. Auch Alceste ist so eine aufopferungsvolle Frau. Die Königin opfert den Göttern ihr Leben, damit ihr todkranker Mann, der König Admet, überlebt. Christoph Willibald Gluck hat aus dem mythologischen Stoff eine wunderbar einfühlsame Oper gemacht. Er, der Opernreformer, hat das barocke Theater mit allen virtuosen Verzierungen hinter sich gelassen und mit einfachen, vielleicht sogar einfachsten Mitteln das Drama, das Schauspiel, die Empfindung in den Mittelpunkt zu stellen. Am Abend hatte Glucks Alceste in der französischen Fassung von 1776 an der Bayerischen Staatsoper in München Premiere. Inszeniert hat ein Star der Tanzszene, der marokkanisch-belgische Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui.
Because the music is very rich, there's a lot of flavors.
Die Musik ist sehr vielschichtig. Sie enthält viele Farben. Es ist schön, dies mit den Tänzern herauszuarbeiten, sichtbar zu machen, damit die Musik nicht nur dargestellt, sondern auch erfahrbar wird. Dadurch erfährt das Publikum die Musik hoffentlich anders, als etwas noch Dynamischeres.
Der Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui. Jörn Florian Fuchs hat die Premiere der Alceste gesehen, ist jetzt aus München zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Cherkaoui leitet das Königliche Ballett von Flandern in Antwerpen. Ist denn seine Arbeit mehr Choreografie als musikdramaturgische Inszenierung?
Ja, das kann man ganz klar und einfach beantworten und zwar mit einem großen Ja und einem Ausrufezeichen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Cherkaoui hat vor 2 Jahren hier die Rameau-Oper Les Indes Galantes in München inszeniert und das war wirklich konzeptionell gedacht mit ganz unterschiedlichen Ebenen, die da eine Rolle spielten und natürlich viel Tanz, viel Choreografie, schon klar. Hier ist es jetzt ganz anders. Hier ist das zu sicher 90% eine reine choreografische Bebilderung oder Ergänzung oder Erweiterung des Stücks und des Stoffs.
Und das ist eine Enttäuschung, wenn ich das richtig zwischen den Zeilen heraushöre bei Ihnen, Herr Fuchs.
Ja, das fängt zunächst gar nicht enttäuschend an, weil einfach die Eastman Company, das ist ja die Company von Chakawi, die er wie bei den Ernst Galland auch wieder nach München mitgebracht hat. Das sind also nicht Mitglieder des Bayerischen Staatsballetts, sondern es sind die eigenen Tänzerinnen und Tänzer, die symbiotisch wirklich mit Chakawi zusammenarbeiten, die hier auftreten und die haben einfach eine unglaubliche Virtuosität und die haben auch diesen typisch organischen, fließenden Stil der Tanzbewegung. Bei ihm ist ja alles ziemlich abgerundet, ziemlich, ja, muss fast dieses Wort harmonisch nennen. Und es gibt nicht irgendwie moderne, postmoderne Brüche und verstörende Bilder dort zu sehen. Und das hat einfach eine ganz tolle Atmosphäre und ist eben auch tänzerisch virtuos bis hin zu einem kleinen Breakdance, der dort veranstaltet wird. Diese Tänzer arbeiten ja auch mit Hip-Hop-Elementen zum Teil. Das ist hier nicht der Fall, höchstens ganz, ganz so andeutungsweise. Also von der Ebene her ist das sehr beeindruckend, aber das macht eben keine dreistündige Gluck-Oper aus.
Versteht man denn irgendwie im Ansatz zumindest, was Alcest, diese große Liebende, was die so antreibt? Ist das irgendwie psychologisch einfühlsam? Kann man da irgendwas ahnen?
Leider auch nicht wirklich, weil im Gegensatz zu diesem sehr, sehr viel Bewegung auf der Bühne, zu diesem eigentlich ständigen Tanz, ist die Personführung bei den Solisten sehr, sehr statisch. Und es ist auch so, dass Dorothea Röschmann als Alcest auch sehr statisch nur spielt. Ob sie es anders kann, weiß ich nicht. Aber hier ist es eine Figur, die wirkt manchmal so, als ob sie irgendwo an einer Raststätte sitzt oder als ob sie auf den nächsten Bus wartet oder auf irgendetwas. Der nehme ich ihre großen Emotionen nicht wirklich ab. Auch dem Admet und den anderen Figuren nicht so richtig. Wir haben einen Raum, das sind weiße Wände, die so ein bisschen russisch schmutzig wirken, die sich manchmal ein bisschen verändern, wo auch mit Licht dann doch im zweiten Teil recht viel gearbeitet wird, aber es bleibt in diesem Raum die ganze Zeit in relativ zeitlosen Kostümen und eben mit Unterweltsgöttern oder auch dem Volk in unterschiedlichen Kostümierungen. Diese Geschichte bekommt an diesem Abend doch eine zu starke Statik letztlich, wobei wir sie schon verstehen. Also wir verstehen schon, was passiert, weil es eben 1:1 umgesetzt und 1:1 bebildert wird.
Eine Statik, sagen Sie, die Choreografie, die so viel Platz einnimmt, das bedeutet auch vermutlich dann, dass die Musik einen großen Platz einnimmt, viel Freiraum bekommt. Antonello Manacarda, er hat dirigiert diese dichte, expressive Musik. Wie hat er das gemacht?
Auch das war eine Überraschung und leider auch eine Enttäuschung. Ich dachte am Anfang, das ist ja ganz interessant, in der ersten halben Stunde, was er da macht. Das ist nämlich eine Mischung aus historisch informierter Aufführungspraxis und bewusst zu einer gewissen Retro-Atmosphäre oder einem Retro-Vorgehen. Das heißt, es gibt also immer wieder ganz merkwürdige Entscheidungen, was die Tempi betrifft, was auch die, ja eigentlich die farbliche Ausgestaltung betrifft. Da drängt sich manches in den Vordergrund. Man denkt, ist das Konzept, ist es nicht? Irgendwann merkt man, entweder entgleitet ihm das oder er hat keine wirkliche Konzeption dieses Stückes. Es kommt im Ende dann wirklich ein Kuddelmuddel heraus, das einen doch unbefriedigt zurücklässt, weil auch sehr viel Leerlauf ist, sehr viel gedimmt regelrechtes, was zu hören ist aus dem Orchestergraben. Es gibt einige sehr schöne, starke Szenen. Da ist dann auch Chakawi mit seinen Tänzern auf dem Punkt. Sehr eindrucksvoll. Hier mal ein kleiner Eindruck. Das ist jetzt gesungen Michael Nortsch, der Oberpriester des Apollon und der Chor der Bayerischen Staatsoper. Also das war ein Generalprobenmitschnitt hier jetzt, aber wir haben da auch schon ein bisschen am Anfang gehört, was die Koordination betrifft. Das ist nicht ganz zusammen, gerade Chor und Orchester.
Chor hat ein bisschen geschleppt, glaube ich.
Genau. Und das hatten wir heute Abend nicht ganz so stark, aber immer wieder leider auch. Und dann muss man noch sagen, dass die beiden zentralen Sänger an diesem Abend, der Admet von Charles Castronuovo, technisch sehr, sehr gut war, ein bisschen zu farblos insgesamt für meinen Geschmack war Vokal. Und Dorothea Röschmann ist bei den Spitzentönen klirrend. Das passt zur Partie. Empathie, zu dieser Verzweiflung. Aber das ist mir letztendlich auch ein bisschen too much an der einen oder anderen Stelle.
Also szenisch und musikalisch eher enttäuschend.
Eher enttäuschend, kein wirklich totaler Reinfall, aber ich bin eben mit sehr, sehr großen Erwartungen an diesen Abend herangegangen. Publikumsreaktionen waren am Ende sehr, sehr freundlich, aber das hat auch etwas gedauert und es gab so eine gewisse Lähmung, die sich, glaube ich, von der Bühne und dem Graben auch während des Abends aufs Publikum übertragen hat.
Alcest von Christoph Willibald Gluck an der Bayerischen Staatsoper in München, inszeniert von Sidi Larbi Cherkaoui. Jörn-Florian Fuchs hat für Fazit die Premiere gesehen. Herr Fuchs, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. 2002, also vor 17 Jahren, hat die Frankfurter Rundschau in einem ausführlichen Artikel über die Tanzszene in Osten Deutschlands berichtet. Zitat: Die wichtigste Erfolgsgeschichte der Ostszene bleibt aus Potsdam zu erzählen. Dabei ist der Fabrik Potsdam das Kunststück gelungen, sich gegen alle fiskalischen Widerstände zu behaupten. Höhepunkt sind die Tanztage im Frühsommer, die sich mittlerweile als hochkarätige und ganz eigenständige Reihe etabliert haben. Den Vergleich mit dem nahen Berlin brauchen die Potsdamer Tanztage keineswegs zu scheuen. Eine Beobachtung aus der Frankfurter Rundschau aus dem Jahr 2002 und das Erfreuliche, diese Erfolgsgeschichte dauert an. Auch die diesjährigen Potsdamer Tanztage waren ein ganz großer Erfolg, wie wir jetzt von Elisabeth Nehring hören.
Ein Mann in Jogginghose, Laufschuhen und ärmellosem Hemd auf einem Laufband. Das Tempo ist zügig, seine Schritte sind kräftig und energisch, so präzise und gleichmäßig wie ein Uhrwerk. Der Titel des Solos ist Programm, Running Piece, Laufstück. Fabienne Pichet läuft und läuft, immer und immer weiter und doch auf der Stelle. Unmerklich aber ändert sich die Ansicht seiner Physis. Nach und nach zieht die rechte Schulter leicht nach oben, der linke Arm hängt plötzlich herunter. Die Hände schlenkern und schütteln vor dem Oberkörper. Dieser ist aufgerichtet und später nach vorne gekrümmt. Der Kopf wippt gelegentlich mit, die Unterarme schlagen nach vorne. Knie werden angezogen oder die Füße über das Laufband geschliffen. Schritte mit wenig Kraft, Schritte, die federnden Sprüngen gleichen, Trippelschritte oder solche, die aus dem gleichmäßigen Laufrhythmus ausbrechen. Der kanadische Choreograf Jacques Poulin-Denis hat für den Läufer Fabienne Pichet scheinbar unendliche Varianten der Fortbewegung erschaffen und mit jedem sich ändernden Detail ein neues Bild dafür, wie wir uns durch die Welt bewegen. Hoch aufgerichtet und aktiv, verspielt oder ermüdet, kraftvoll oder unsicher. In diesem äußerst einfachen Setting wird der in eine immer gleiche Situation gezwungene und doch so flexible Körper zur sinnhaften Metapher für den Lauf des Lebens schlechthin.
Wie steht Körper und wie steht der Mensch in der Beziehung zu neuen Technologien? Wie steht er in Beziehung zu neuen Arbeitsprinzipien? Das zu übertragen auf heute? Welche Choreografen beschäftigen sich heute mit neuen Technologien auf der Bühne?
Fragt Sven Till, künstlerischer Leiter der Fabrik Potsdam, und spricht damit über die programmatische Ausrichtung der Potsdamer Tanztage. Mensch und Maschine, das ist nicht nur in dem so einfach konzipierten, dabei aber so komplex und damit überzeugend choreografierten Running Piece ein Thema, sondern auch in der Gruppenproduktion Lento e Largo. In der lassen die in Lissabon ansässigen Choreografen Jonas Lopez und Landa Patrick Menschen, aber vor allem tierähnliche Wesen auf Miniroboter und Drohnen treffen. Jonas und Landa schaffen dafür eine Szenerie, die absurder kaum sein könnte. Begleitet von einer Kakophonie an Stimmen und Musiken schlängeln sich fünf Nackte mit spitz zulaufenden Mützen auf den Köpfen auf ein mit rotem Tuch bespanntes Bühnenpodest. Ohne die Kraft ihrer Arme zu nutzen, müssen sie zur Fortbewegung mit dem ganzen Körper Schwung holen. Die Ähnlichkeit ihrer Bewegungen zu der von Seerobben ist unverkennbar und genauso drollig wie überraschend. Diese nie zuvor gesehenen Hybride erinnern später abwechselnd an nervöse Hühner oder gewalttätige Fantasyfiguren, führen sinnfreie Dialoge mit einem niedlichen kleinen Roboter und gefallen sich zunehmend selbst in ihren absurden Rollen. Hätten sich die Choreografen mit der ersten halben Stunde ihrer 85-minütigen Produktion zufrieden gegeben, wären sie glatt als dadaistische Festivalentdeckung durchgegangen. So aber wird das Ende der Aufführung zur Erlösung, was wiederum eine zu verzeihende Ausnahme bei den Potsdamer Tanztagen darstellt, die in diesem Jahr unter dem Motto Dancing Future 100 Jahre Bauhaus stehen.
Der Ansatz von Anfang an war, wie können wir das Bauhaus übersetzen in unsere Zeit und welche Linien lassen sich vielleicht aufspüren in der choreografischen Geschichte, in der Geschichte des zeitgenössischen Tanzes. Und dann fündig zu werden und zu sehen, auch einerseits, wie Choreografen in den letzten 10, 20 Jahren Bauhaus-Themen reflektiert haben, aber andererseits auch zu schauen, wie Bauhaus-Künstler, Bauhaus-Lehrer gewirkt haben, vor allem auch in der Immigration.
Die Bauhausausrichtung als Programm im Programm begann mit der zwar nicht mehr ganz neuen, aber deswegen nicht weniger wichtigen Rekonstruktion von Oskar Schlemmers triadischem Ballett durch das Bayerische Staatsballett. Daneben versammelte es so unterschiedliche tänzerische Auseinandersetzungen mit den Ideen des Bauhaus wie die der brasilianischen Choreografin Lia Rodriguez von 2002 und der amerikanischen Postmodern-Ikone Anna Halprin aus den 60er Jahren. Dass das Programm damit Jahrzehnte künstlerischen Schaffens durchkreuzte sowie verschiedene Wiederaufnahmen und Rekonstruktionen realisierte, hat die diesjährige Ausgabe zu einem ganz besonderen Festival gemacht und wieder einmal bewiesen, dass die Tanztage Potsdam ganz einfach eines der aufregendsten Tanzfestivals der Republik sind.
Die Potsdamer Tanztage, Elisabeth Nehring berichtete. Und nun der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Der Trend bei den Autorentheatertagen am Deutschen Theater? Es gibt keinen, heißt es im Tagesspiegel. Die Taz hat dagegen einen Trend bei den Filmfestspielen von Cannes ausgemacht, nämlich Gesellschaftskritik mit allen Mitteln. Es sei ein guter Jahrgang gewesen, schreibt Tim Kaspar Böhme und lässt sich Parasite noch einmal auf der Zunge zergehen, den Film, der die Goldene Palme erhalten hat. Die Geschichte einer Familie von Arbeitslosen, die sich aus dem Elend ihrer Souterrain-Wohnung heraus nach und nach in einen Oberschichtshaushalt hineinmogeln, bietet ein grandioses Spiel der Verstellung. Das Spiel der Verstellung beherrscht auch Bong Joon-ho, der koreanische Regisseur des Gewinnerfilms. Das belegt das Interview, das er der Welt gegeben hat. Darin erzählt Bong Joon-ho, dass seine Zusammenarbeit mit dem Produzenten Harvey Weinstein beim Film Snowpiercer schwierig gewesen sei. Weinstein habe nämlich dem Regisseur beim Schnitt des Films hereingeredet und das Werk kürzen wollen. Aber er, Joon-ho, habe Weinstein schließlich im Schnittraum überlistet. Bei einer für mich wichtigen Szene taucht ein Fisch auf. Sagt doch Harvey, was soll das denn? Versteht keiner. Raus damit. Da habe ich schnell zu einer Notlüge gegriffen und gesagt, aber mein Vater ist Fischer. Ich möchte ihn damit ehren. Sie hätten mal die Reaktion von Weinstein sehen sollen. Er zum Cutter, sofort den Fisch wieder rein. Wir brauchen Fisch, mehr Fisch. Und mehr Verschwörungstheorien. Naja, jedenfalls legt der österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Haader seinem Landsmann, dem zurückgetretenen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, eine ganz persönliche Verschwörungstheorie ans Herz, mit der Strache von seinen eigenen Verfehlungen auf vermeintlich dunkle Kräfte ablenken kann. Es gibt tatsächlich eine große, weltumspannende Macht, die jeden von uns fest im Griff hat, schreibt Haader in der Süddeutschen Zeitung. Sie ist schuld am Ibiza-Video, verursacht Weltkriege, ermöglicht Diktaturen und hat alle Wirtschaftskrisen der Weltgeschichte herbeigeführt. Sie heißt Dummheit. Klüger als Strache sei dessen Parteifreund Herbert Kickl, also der Ex-Innenminister Österreichs. Klüger und noch unmoralischer. Haader meint, die unter Kickl erfolgte Umbenennung der Aufnahmezentren für Flüchtlinge in Ausreisezentren. Ich werde langsam altmodisch, schreibt Josef Haader. Falls der Preis für Reformen eine Tafel ist, auf der Ausreisezentrum steht, dort angebracht, wo Menschen ankommen, die Zuflucht suchen, dann hätte ich bitte lieber Stillstand. Lieber Stillstand als den Fortschritt, über den Michael Morstedt ebenfalls in der SZ berichtet? Das entscheiden Sie, liebe Hörer, bitte selbst. US-amerikanische Forscher haben ein neues Roboter-Genre erfunden. Maschinen, an denen man seine schlechte Laune auslassen kann, präzisiert Morstedt. Nachdem der menschliche Nutzer mit ihnen fertig ist, kann er frohen Mutes seinen Pflichten nachgehen. Da möchte man als Leser natürlich mehr wissen, vor allem Details über Aussehen und Funktionen der Roboter. Michael Morstedt kommt diesem Bedürfnis nach und schreibt: Das erste Objekt erinnert an ein schwarzes Sitzkissen, das zu zittern beginnt, sobald es mit langen Nadeln malträtiert wird. Weitere Entwürfe sind eine Lampe, die erst zu leuchten beginnt, wenn sie mit Schimpfwörtern bedacht wird, und eine anthropomorphe Handpuppe, die permanent ein extrem entnervendes Gelächter von sich gibt, bis man auf sie einschlägt oder sie durch die Gegend wirft.
Soweit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.